Kinderschutz-Podcast. Wir hören von den Menschen, die Kinder und Jugendliche schätzen, schützen und stärken. Wir schauen in die Schubladen, die sonst geschlossen bleiben. Wir liefern wertvolle Informationen und Tipps, damit wir hinhören. Der Kinderschutz-Podcast.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe ZuhörerInnen, ich darf Sie und euch heute zu einer weiteren Folge des Kinderschutz-Podcasts begrüßen. Heute bei mir zu Gast ist Michael Reh. Michael Reh ist auf der einen Seite sehr erfolgreicher Fotograf und auf der anderen Seite Betroffener von sexuellem Missbrauch, und zwar als Junge damals und von einer Frau missbraucht worden. Und darüber wollen wir heute unter anderem sprechen. Michael, ich freue mich, dass du bei uns zu Gast bist. Hallo.
Ja, guten Morgen. Ich freue mich auch, dabei zu sein. Guten Tag an alle, die zuhören.
Als Zeitschriftenfetischistin, die ich bin, habe ich wahrscheinlich schon sehr, sehr viele Fotografien von dir sehen können. Aber genau, wir reden heute über ein unbequemeres und unglamouröseres Thema. Du darfst gerne einmal dich vorstellen nochmal und ganz grob umreißen, was du erlebt hast. Natürlich, wir gehen jetzt nicht in Details, dazu reicht uns auch die Zeit nicht, aber einmal für die, die einfach noch gar nie was von dir gehört haben.
Gut, okay. Ich mach's ganz kurz. Einfach ans Handy gehen und Michael Reh googeln. Der erscheint ziemlich viel inzwischen. Also ich mach's aber ganz kurz. Wie gesagt, ich heiße Michael Reh. Ich bin Jahrgang 1962, das heißt, ich bin jetzt 61 Jahre alt. Ich bin seit 40 Jahren unterwegs in der Modebranche. Ich komme aus Dortmund, aus dem Ruhrpott, Entschuldigung, und habe da Abitur gemacht, Zivildienst, bin nach Hamburg gegangen, habe studiert Literatur und Medienwissenschaften, bin dann nach Paris und von da aus nach Tokio und von da aus nach New York. Und das hört sich alles sehr glamourös an, war vor der Zeit, bevor es Handys gab und Internet. Ich bin immer noch selbst erstaunt, dass ich das alles gemacht habe. Ja, und dann habe ich Make-up gemacht für eine Zeit lang, war auf einer Schauspielschule und habe dann Mitte der 90er Jahre mich dazu entschlossen, Fotograf zu werden. Das habe ich jetzt fast 30 Jahre gemacht und relativ erfolgreich, glaube ich, bin durch die ganze Welt getingelt und so nach außen sieht das alles wunderbar aus. Ich habe dann, meine private Geschichte sieht ein bisschen anders aus. Ich bin als kleiner Junge sexuell missbraucht worden oder habe sexualisierte Gewalt erlebt, und zwar von meiner Tante, der Schwester des Bruders meines Vaters, also keine Blutsverwandte, sondern angeheiratet. Und diese Frau, damals Ende 30, ich war 5, als es anfing, hat mich 8 Jahre sexuell missbraucht, mit allem, was dazugehört. Also ich benenne sexuellen Missbrauch auch sehr, sehr ganz klar und sehr drastisch. Das finde ich auch sehr wichtig. Ich werde hier nichts beschönigen oder drum reden. Also dieser sexuelle Missbrauch, es ging um Penetration mit Gegenständen meinerseits. Also sie hat mich penetriert mit Gegenständen, angefangen von Zunge bis Finger über Kochlöffel und Kreuze, Oralverkehr. Als ich 5 war, hat sie mich zum Oralverkehr gezwungen, bis hin zu, dass sie mich anurinierte. Ich weiß nicht, wie das auf Deutsch, mein Deutsch ist manchmal sehr American, weil ich seit 30 Jahren in Amerika lebe, das habe ich vergessen zu sagen. Das dauerte an, bis ich 12 war, dann habe ich das verdrängt, dieses Trauma verdrängt oder durch dieses Trauma versucht, weiter zu überleben. Das kam dann raus Mitte 20, und dann habe ich Therapie angefangen in New York, sehr erfolgreich, eine sehr gute Therapie, hatte eine wunderbare Therapeutin und habe dann 2002 nochmal eine Therapie mit einem Mann begonnen in Berlin. Dann bin ich nach Berlin gegangen. Das war auch eine gute Therapie und habe mich 2004 dann entschlossen. Es gab so ein Key Moment und habe dann mich dazu entschlossen, meine Familie letztendlich mit dieser Situation zu konfrontieren. Und habe, weil ich keine Rechte...
Du nimmst meine ganzen Fragen.
Ach, entschuldige. Jetzt schon, oh, das wolltest du. Sorry. Okay, ich dachte, das sollte ich alles erzählen. Dann erzähle ich das jetzt mal nicht. Ganz kurz dazu, aber das muss ich erzählen, aber du kannst mich gleich fragen dazu. Bin dann also den aktiven Weg gegangen und habe dann angefangen, ein Buch zu schreiben. Das hattest du gerade nicht erwähnt. Also ich habe ein Buch geschrieben namens Katharsis. Das hieß mal Die Schneekönigin. Und das hat gedauert 12 Jahre, bis ich einen Verlag gefunden habe. Das kam 2020 raus. Hab 2 Romane geschrieben und einen Ratgeber. Also ich bin jetzt auch ein Schriftsteller.
Genau, dein aktuelles Buch, Die 9 Gebote, ich habe es ja hier auch liegen und ich habe es sehr interessiert quergelesen und ich war mal wieder, obwohl ich jetzt auch so lange in dem Thema schon unterwegs bin, mal wieder schockiert, wie viele Parallelen es gibt.
Ja.
Von dem ganzen Familiensystem, alles und vorne. Und das Kapitel, das mich am meisten gecatcht hat, war die Konfrontation. Ich liebe es. Michael, über dieses Thema wird viel zu wenig gesprochen. Und es gibt, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber es gibt super viele Therapeuten, die ihren Klienten dann raten, kompletter Kontaktabbruch und, ne, und Selbstschützen und bla. Und ich war immer eine, die gesagt hat, nee, ich will, auch wenn die Leute das nicht einsehen wollen, ich will, dass sie mit ihrem Elend und mit ihrem Anteil am Elend konfrontiert werden. Und ich fand das so cool, dieses Kapitel.
Ja, danke.
Und ich hab's andersrum gemacht als du. Du hast ja alle tatsächlich in einem Raum zusammengebracht. Ich habe nur gedacht, oh mein Gott, ich hätte nie den Mut gehabt, das zu machen. Ich habe mir die einzeln vorgenommen, im Vis-à-vis oder am Telefon.
Du, das habe ich aber auch gemacht, ne? Also ich finde, du sprichst gleich einen unglaublich wichtigen Punkt an und der so extrem ist, nämlich die Konfrontation. Ich höre auch immer von Therapeuten und ich höre auch von Menschen, die mit Betroffenen, also ich sag, ne, mit Menschen, die missbraucht wurden, sexualisierte Gewalt erlebt haben, Männer oder Frauen. Ich höre auch immer, Mann, du bist so outspoken, ne? Du benennst die Dinge, du darfst nicht sagen, Kinder werden gefickt. Ich sag, ja, doch, Kinder werden gefickt, Punkt, das muss man genau so sagen. Ja, das tut weh, so ist es, Punkt.
Mhm.
Ja, und der Schmerz, den wir als Betroffene fühlen, verdammt nochmal, fühlt den auch bitte mal. Ja, wenn ich daran denke, ich habe neulich eine Dokumentation mitgemacht für den SWF, Frauen missbrauchen, da ging es um den Staufenfall, um den Jungen, von, weißt du, und dann wird dann so geschwiemelt mit einer Fahrt einer Drohne über Staufen und dann wird gesagt, der Junge wurde anal von der Mutter mit einem Dildo geweitet und der Freier wartete im Wald. Weißt du, da kann ich nur sagen, die Mutter hat den Sohn mit dem Dildo gefickt, damit er offen dafür war, dass der Freier, an den sie den Jungen verkaufte, den Jungen im Wald anal penetriert. Und dann kommt der Kommentar, dem Jungen geht es entsprechend gut heute. Weißt du, da kotze ich im Strahl. Du merkst, ich bin very straightforward. Ich habe die Schnauze voll von diesem Rumgelaber über dieses Thema. Und ich finde es wichtig, Dinge zu benennen. Meine Lieben, die ihr da draußen zuhört, ich entschuldige mich jetzt mal pro forma für meine Ausdrucksweise und für meine ganz straighte Vorwort, wie ich Dinge nenne. Ich mache das jetzt 5 Jahre öffentlich. Wie viele Ohrfeigen ich bekommen habe. Ich bin 61, ne? Und da kann ich nur sagen, excuse me, go fuck yourself da draußen. Für alle die keinen Mut haben, in verantwortlichen Positionen sitzen und sich diesem Thema nicht stellen. Wie kann ich denn im Staufenfall als Reporter oder Redakteur sagen, es geht dem, weißt du, da kommt mir das Wasser hoch. Wie kann ich denn sagen, es geht dem Jungen den Umständen entsprechend. Ich sitze hier und ich könnte heulen, weil ich kann mir gar nicht vorstellen, was dieser Junge mitmacht. Mir ging es auch so, ich habe es auch erlebt, aber ich wurde nicht an Freier verkauft.
Ja.
Ne, es war eine Frau, die das jahrelang gemacht hat. Also es gibt da draußen, und das ist das, was mich wütend macht, und das merke ich immer mehr, dass das auch so ein Zentralthema wird, dass dieses Thema nicht, ja, dann geht's um Opferschutz und dann geht's darum um Mimimi und ach, weiß ich nicht, diese ganze Befindlichkeitsscheiße auf gut Deutsch gesagt, ne, die jetzt in Deutschland ja so unglaublich nach oben gespült wird, ne. Kinder, ja, es ist wichtig, versteht mich bitte nicht falsch, ich bin kein böser alter Mann, aber wenn man über sexuellen Missbrauch spricht und da nicht ganz klar Stellung bezieht und da nicht ganz klar sagt, was das bedeutet für den oder die Betroffene und die Familie, das heißt für alle Sekundärbetroffenen, wenn man da nicht ganz klar Stellung bezieht und ganz klar sagt, was da passiert, dann kann natürlich die Gesellschaft nicht wissen, was sexueller Missbrauch wirklich bedeutet. Und ich habe es, sorry, wenn ich jetzt so viel rede, ich habe das in einem Roman, Katharsis, verarbeitet für mich selber und habe dann, und da komme ich auf deine Frage mit der Konfrontation oder deine Bemerkung mit der Konfrontation zurück, habe dann eben aber gemerkt, ich habe keine Rechte, damals war Missbrauch bereits verjährt, also habe ich meiner Familie, der Frau einen Brief geschrieben, meiner Tante, und weil die, ich durfte nicht in ihr Haus, ne, die hat das hat sie polizeilich verbieten lassen, dass ich mich ihr nähere. Das habe ich mal probiert. Dann habe ich einen Brief geschrieben und habe gesagt, mein liebes Fräulein, ich komme aus dem Ruhrpott, man hört es, mein liebes Fräulein, entweder sagst du jetzt, was passiert ist und entschuldigst dich, oder ich gehe an die Öffentlichkeit. Und das wird mir immer so, da wird immer gesagt, du bist mutig oder wer auch immer. Das sehe ich nicht so. Das war eine Notwendigkeit für mich. Ich konnte gar nicht anders.
Du weißt,
was ich meine. Und viele, die uns zuhören, wissen vielleicht auch, es ist so eine innere Notwendigkeit, da was zu machen, ne? Und dann hat die sich nicht gemeldet, ne, weil sie dachte, na ja, ne, die hat eine Macht über mich, wie auch immer. Hatte sie auch noch zu der Zeit. Und dann habe ich gedacht, ja, ne, again, go fuck yourself. Und habe der ganzen Familie, die ich damals hatte, es waren noch 22, 23 Menschen, meine Mutter ist früh verstorben, und habe einen Brief geschrieben, ne, und habe gesagt, so ihr Lieben, ne, so ist es, so war es. Und deswegen bin ich so, wie ich bin. Und daraufhin haben sich einige Leute gemeldet und daraufhin habe ich gedacht, jetzt, es ist vielleicht doch besser, wenn wir uns mal treffen. Und dann habe ich ein Familiengericht, in Anführungszeichen, also ein Treffen, was ich auch sehr wichtig finde, dass man eine Konfrontation sucht, dass man sagt, das und das ist passiert, weißt du, und dann kamen die auch bis auf meine Tante, die schickte ihren Mann vor und meinen Vater. Mein Vater kam auch nicht, weil der als kleiner Junge ebenfalls von ihr missbraucht worden war. Mir aber immer sagte, das ist nicht passiert. So, das ist noch wieder ein anderes Thema von Verdrängung. Gut, kennen viele unter euch bestimmt auch, die uns zuhören. Und dann haben wir dieses Familiengericht abgehalten. Und auch da habe ich ganz klar gesagt, was da passiert ist. Weil das hieß ja dann immer, also ich sag jetzt mal, ihr Lieben da draußen, die ich nicht alle nicht sehe, aber die uns vielleicht, die mir jetzt auch zuhören, das heißt immer, ach ja, jetzt komm, stell dich nicht so an, ne? Da hat sie dem am Hintern rumgetätschelt oder ach ja, also ne. Nee, hat sie nicht.
Das, genau das.
So, ja. Die hat mich sexuell missbraucht, Punkt, 8 Jahre lang, Ende der Geschichte. Und ich erzähle euch jetzt, was sie gemacht hat und das habe ich dann gesagt. Und dann war Ruhe im Stall, ne? Dann war Ruhe im Karton, weil da war ich 40 und dann haben die gemerkt, der Junge, ne, du bist ja immer der Junge in der Familie, ist ja ganz klar, du bist ja der Junge. Der Junge, das kann der nicht nur so erzählen, ne. Sowas erzählt man nicht einfach so, ne. Das erzählt man, weil es passiert ist. Und dann war gut, dann hat sich die Familie auch gegen diese Frau gestellt, ne. Dann sagte mein Onkel noch, also ihr Mann, du konntest doch gar keinen Sex mit der haben. Du warst ein Kind. Und da habe ich gesagt, ja, ich hatte keinen Sex mit der. Sie hatte Sex mit mir. Sie übte sexualisierte Gewalt an mir aus. Jetzt mal bitte hier nicht die Umkehr dieser Geschichte, was ja auch viele unter euch kennen, diese Schuldumkehr, dass du derjenige bist, der irgendwie schuld an irgendwas ist. Nee, Schatzi, so läuft es nicht. Diese Frau hat ein Verbrechen begangen, für das sie nicht geahndet wurde. Und weil wir leider, weil es so lange dauert, bis wir unsere Stimme finden als Überlebende und es meistens erst als Erwachsene tun können und dann erfordert es unglaublich viel Mut oder Durchsetzungskraft oder Power oder ne, to own yourself, also bei sich zu bleiben. Ne? Also das ist eine unglaublich schwierige, diffizile Arbeit und deswegen möchte ich auch allen da draußen sagen, bitte keine Ungeduld. Seid lieb zu euch, ihr macht nichts, ihr könnt nur was richtig machen. Ich mein Herz geht gerade, merke ich total, auch für jeden, der uns zuhört. I feel you. Ich weiß, ich mach das 30 Jahre jetzt, ne? Ich hab's auch für mich auf die Kette gekriegt, ne? Aber es ist ein harter Weg, ne? Es ist ein harter Weg. Aber ich bin lebendiges Beispiel dafür, dass es funktioniert und dass man das machen kann und dass es eine Heilung gibt. Aber man muss gar nichts. Der Weg ist eine Selbstheilung und mit der Unterstützung eines Therapeuten, der Familie, eines Freundes, der Liebe, wie auch immer, ne? Aber es geht um die Heilung mit sich selbst, ne?
Da können wir uns die Hand geben, definitiv. Also ich bin ganz großer Fan von auch die Dinge beim Namen nennen. Ich möchte da auch nochmal einhaken. Uns hören ja sehr, sehr viele Fachkräfte zu. Sehr viele auch zukünftige SozialarbeiterInnen, die das im Studium auch sich anhören. Und ich meine, wenn du Fachbücher liest zu dem Thema, ja, das wird alles so abgehoben dargestellt und dann wird, also ein Beispiel, ja, dann,
genau ist, das
die,
ist, es.
Mhm. Dann ist die Rede von Hands-off-Missbrauch. Da wird dann aber nicht gesagt, Kinder werden in Positionen da hingesetzt, hingelegt und dann holen sich Erwachsene einen auf dieses Kind runter. Nein, da heißt es dann Hands-off-Missbrauch und jeder darf dann gucken, was stelle ich mir persönlich denn da jetzt drunter vor? Und deswegen,
was ist denn Hands-off-Missbrauch? Das habe ich noch nie gehört.
Ja, genau. Hands-off-Missbrauch ist genau das. auch dieses, was du gesagt hast mit dem Anpinkeln, das ist auch Hands-off-Missbrauch, ja? So. Aber sag das doch mal konkret und das macht kaum jemand. Und deswegen bin ich dir so dankbar für deine klaren Worte und für dein klares Aussprechen, weil ich habe da wirklich auch langsam die Schnauze voll. Und weißt du, was das Perverse ist? Ich habe dir ja erzählt, dass ich mich mit familiengerichtlichen Verfahren befasse, in denen Kindern dann oft auch nicht geglaubt wird, weil ja die leiblichen Eltern oft auch die Haupttäter sind. So, wenn da ein Kind sowas erzählt, wie du mir jetzt gerade gesagt hast, da ist einfach nur genereller Unglaube und ja, also das ist so unangenehm, das Thema, und deswegen sagen wir einfach, das ist alles nicht so, Thema erledigt. Also da sagen dann Kinder so Dinge, ich habe aktuell eine, da hat das Kind mehrmals gesagt, der Papa holt mit seinem Finger AA aus meinem Popo raus. Das ist eine ganz klare Aussage und mir ist ganz klar, da ist was. Jugendamt, Verfahrensbeistand, Gutachter, alle sagen, ja, das Kind hat irgendwie eine blühende Fantasie oder das wurde dem irgendwie eingeredet. Kriege ich die Krise?
Ich habe ein Buch geschrieben dazu, diesem Thema, die 9 Gebote. Das ist ein Leitfaden für Überlebende und für deren Familie, Freunde, also auch für nicht für primär, sondern für sekundär Betroffene. Der ist erschienen letztes Jahr, also vor gut einem Jahr. Und da geht es genau um zum Beispiel auch um dieses Thema. Um den Unglauben, dem ein Kind sich entgegengestellt sehen muss. Sorry, mein Deutsch ist ein bisschen holprig manchmal. Ich muss meine Sätze im Kopf übersetzen. Der Punkt ist, dass das, was passiert, meiner Meinung nach, wenn sexualisierte Gewalt, sexueller Missbrauch passiert, das ist so ein Tabuthema und das ist so unglaublich schwierig zu begreifen und das stößt auf so viel Widerstand, auch bei Offiziellen, denen es nicht passiert ist, Gott sei Dank, weil es an unser tiefstes, inneres, primäres Familien- und Vertrauensgefühl geht. Und da haben die meisten Menschen einen Horror vor. Die haben einen Horror davor, dass das passiert. Nochmal, du glaubst gar nicht, was ich mir alles anhören musste in den letzten Jahren. Von du bist ein Einzelfall und so solche Geschichten, ne? Wo ich immer denke, Kinder, ne? Also es gibt 18.000 Fälle pro Jahr in Anführungszeichen von Kindesmissbrauch. Das sind die Fälle, wo es zu einer Verurteilung gekommen ist, wo es zu einem Gerichtsverfahren gekommen ist. Punkt. Wenn du es mal wirklich hochhindest, auch anhand der Weltgesundheitsorganisation, gibt es bis zu 1 Million Fälle in Deutschland. Runtergerechnet sind das, betrifft das ungefähr 200.000 Kinder im Jahr in Deutschland. Und wenn du jetzt mal die letzten 30, 40 Jahre zurückrechnest, 200.000 mal 10 sind 2 Millionen, mal 4 sind 8 Millionen. Also kannst du dafür ausgeben, dass 10% der Bevölkerung in Deutschland sexuellen Missbrauch in Anführungszeichen in irgendeiner Form erlebt haben. Es wird aber nach wie vor gesagt, wenn ich, gut, die trauen sich manchmal nicht, weil ich ein alter Sack mit weißen Haaren bin und einem Bart, ne, die trauen sich dann irgendwie nicht. Ich sag, drück das ganz bewusst ein bisschen lustig aus. Aber ich bin ja ein sonorer, respektabler, älterer Mann. Ganz klar, da trauen die
völlig klar.
Ja, da trauen die sich nicht so wirklich, ne? Die trauen sich nicht, weil sie genau wissen, Schatzi, ne, ein falsches Wort, ne, und du kriegst verbal so einen von mir auf die Fresse, ne? Ich habe so die Nase voll, das kann ich dir gar nicht sagen, von dieser Negierung dieses Themas, von der Tabuisierung des Themas sexueller Missbrauch in unserer Gesellschaft. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist auch ganz wichtig, finde ich, wie wirkt sich das denn auf die Gesellschaft aus? Wenn so viele Menschen das erlebt haben und wenn keiner drüber redet, ich vertrete die These, dass der Missbrauch uns extrem prägt und in unsere bewussten, aber als Kind natürlich unbewussten Strukturen sich einschleicht oder das prägt uns. Und dann werden diese unbewussten Strukturen zu festen Strukturen unseres Unterbewusstseins und Bewusstseins und unseres Verhaltens. Kannst du mir folgen? Drücke ich mich klar aus?
Dankeschön. Ja, natürlich.
Ja, das ist manchmal nicht so, für mich ist es ja klar, aber man muss das sehen. Und wenn also diese Missbrauchsstrukturen so Teil deiner Persönlichkeit werden, das kenne ich von mir selber ganz gut. Kurzes Beispiel für diejenigen, die sich das jetzt nicht vorstellen können. Die Freundschaften, die ich in meiner Kindheit oder Jugend oder als jugendlicher Erwachsener gesucht und geprägt habe, die ich auch bis heute habe, und es wird heute ganz schwierig für mich, diese Freundschaften manchmal weiterzuleben, weil die geprägt waren durch mein Verhalten gegenüber Frauen und Männern aus meiner Kindheit, und das war submissive. Also ich habe so ein bisschen so ein unterwürfiges Verhalten oder ein Verhalten, wo ich nicht ganz klar benenne in einer Freundschaft, wie es mir geht und was ich brauche vor allen Dingen. Ne? Das ist so ein schwieriges Thema. So, du weißt, also das, und da muss man, wenn man dann erwachsen wird und dann darauf hinguckt und sagt, okay, was hat denn der Missbrauch mit mir gemacht? Wie verhalte ich mich sexuell unter anderem? Ne? Also lasse ich mich weiter vergewaltigen, weil das kenne ich, das Muster. Das sind diese ganzen Punkte, die ich zum Beispiel in meinem Buch beschreibe, weil wir alle, die wir sexualisierte Gewalt wirklich erlebt haben, wir haben ähnliche Muster und Strukturen, die sehen bei jedem ein bisschen anders aus, aber die Grundmuster und ein Grundverhalten ist da zu erkennen. Und darauf möchte ich aufmerksam machen. Und wir stoßen, und jetzt komme ich auf den Ausgangspunkt zurück, genau an die Grenze des, ich wollte gerade sagen, guten Geschmacks, das meine ich aber nicht, sondern an die Grenze der Fähigkeit der Menschen, die das nicht erlebt haben, sich das vorstellen zu müssen. Stell dir bitte vor, und deswegen habe ich da kotze ich auch im Strahl. Ich finde das ein ganz tolles Bild. Ich kotze im Strahl, als ich eine Dokumentation, wo ich selber Teil war, Frauen missbrauchen, vom SWF gesehen habe, und da der Kommissar des Staufenfalls sitzt, ja, und sagt in einem badischen Akzent, das ist ja Staufen da unten, oder keinem Baden auf die Füße treten. Wie heißt denn das da unten? Warten, keine Ahnung, oder Stuttgart, ich weiß nicht, Süddeutsch, irgendwas Süddeutsches. Und da sagt er in diesem Akzent, ja, ich kann, also, das hatte ich ja noch nie gehört, dass Frauen missbrauchen. Das ist der leitende Kommissar in dem Staufenfall.
Das habe ich auch gehört und ich habe mich so aufgeregt, weil ich gedacht habe, wie mangelhaft qualifiziert kann man sein, dass man so einen Job bekommt. I know.
Dafür zuständig, diesen Fall im Staufen, wo die Mutter, und ich sage es nochmal, ihr Kind mit einem Dildo weitet und ihn an einen Freier verkauft, der das Kind anal fickt. So, Punkt. So sieht es aus.
Ich wusste nicht, dass Frauen missbrauchen.
Ja, weißt du was?
Ich weiß, Michael, da will man reinschlagen. Entschuldige, ich
weiß. Naja, da möchte man, das ist die eine Sache, da möchte man reinschlagen. So, und das ist die erste emotionale Response, die wir meistens haben. Ich habe zum Beispiel in meinem Buch Katharsis geht mein Zwillingsbruder und bringt die Täterin um. Das ist genauso, wie du mit dem Kommissar möchtest reinschlagen. Das bringt ja nichts. Das ist eine emotionale Antwort, die finde ich wichtig, womit wir auch bei einem Punkt sind, dass man seine Wut annimmt, dass man wütend sein, du darfst. Ne? Also 9 Gebote sollten eigentlich heißen, die 9 Erlaubnisse, ne? Weil es geht nicht darum, du musst, du sollst, sondern du darfst. Du darfst traurig sein, du darfst wütend sein. Ja? Also es ist ganz wichtig, man muss diese Wut spüren und unter der Wut liegt die Trauer und unter der Trauer liegt der Schmerz. Und darunter liegt die Erkenntnis und dann kannst du heilen. Um es mal ganz kurz zu sagen. Ne? Ja, es ist so, ne? Also es nützt ja nichts, diesem Kommissar Staufen, diesem, weißt du, ich sage das mal wirklich pietätslos, diesem unwissenden Mann, wollen wir es mal so sagen. Dieser unwissende Mann, der Gott sei Dank nicht betroffen ist, das muss man auch immer sagen. Ich bin immer froh, ich frage auch jeden, mit dem ich rede, bist du betroffen? Und wenn er sagt nein, dann sage ich, gut für dich. Ne? Dann erzähle ich dir mal, wie sich das anfühlt für jemanden, der betroffen ist. Also, aber dieser Mann ist ja ein Beispiel dafür, da gibt es dann auch Sozialarbeiter und wie auch immer oder WissenschaftlerInnen, die sich mit dem Thema beschäftigen. Und das finde ich auch toll, dass das überhaupt alles Menschen machen. Aber es bringt natürlich nicht viel, wenn man sagt, ich wusste nicht, dass es das gibt. Dann musst du sagen, ich wusste nicht, dass es das gibt. Und dann musste ich mich erstmal schlau machen. Und ich musste aufgeklärt werden. Und dann kommt jemand wie ich zum Beispiel, der sich als Aufklärer versteht seit 4-5 Jahren öffentlich, ja. Also ich bin nach 4-5 Jahren immer noch leider der einzige Mann, der öffentlich über dieses Thema spricht. Es gibt noch 2 der anderen. Es gibt bestimmt auch mehr, die das probieren, aber denen auch unglaublich viel Steine in den Weg gelegt werden. Bei mir war es ja so, dass die gesagt haben, Michael Reh, Top-Fotograf, der hat schon mit Pamela Anderson gearbeitet und mit Heidi Klum und war bei Germany's Next Topmodel und Armani und bla 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 bla, dieser ganze PR-Scheiß, auf gut Deutsch gesagt, ne, der ja wichtig ist. Ne, dann heißt es immer ja Starfotograf und ich denke immer, ach Kinder, wenn ihr wüsstet, ich bin kein Starfotograf, ich fotografiere Stars manchmal, das ist richtig. Er macht mich nicht zum Starfotografen. Ne? Nee, das muss man auch ganz klar so sagen. Aber dadurch hatte ich natürlich in irgendeiner Form einen Fuß in der Tür und kam in die Kölner Treff, dann war Vox Prominent da, wie auch immer. Ich habe das auch alles brav mitgemacht. Ich bin mit meinem Hund über den Deich gelaufen, ich habe eine Ente gestreichelt, ne, dann bin ich wieder über den Deich gelaufen. Ja, weil diese Redaktionen, und dann kam Michael Reh und Pamela Anderson und Michael Reh und Claudia Schiffer, ne, weil die immer sagen, ja, wir brauchen Bilder. Habe ich das auch jahrelang mitgemacht, ne, und gesagt, ich mache das jetzt alles nicht mehr. Ich sag, wenn du was von mir wissen willst, ne, ich setze mich hin in ein Studio und ich quatsche drüber. Und ich mache Podcasts, was ich sehr wichtig finde, weil man wirklich Zeit hat zu reden. Aber ich gehe nicht mehr mit dem Hund über den Deich oder stelle mich vor das Haus meiner Tante und sage hinter diesen Fenstern, ist es passiert. Das habe ich jahrelang gemacht, das war auch wichtig. Aber du wirst natürlich dann auch, ich fühlte mich dann auch irgendwann benutzt von diesen Redakteuren und von dieser Bildsprache. Ne, nochmal, Schatzi, ich komme aus dem Business. Ne? Don't bullshit a bullshitter. Ne? Ich kenne die Sprache.
Du rennst bei mir, sorry, 9 Jahre Betroffenenratsexpertise hier. Du rennst bei mir offene Türen ein. Ich habe die Schnauze so voll von diesem betroffenen Theater und ich habe das auch genau einmal erlebt und dann habe ich gesagt, nein, ich laufe jetzt nicht an diesem scheiß Fluss entlang und gucke traurig. Es reicht. Ich will, dass wir an die Basis kommen. Ja.
Und das ist ja schön in einem Podcast, wo man sich austauscht. Das ist genau der Punkt. Und der Punkt, den ich gerade angesprochen habe mit Strukturen. Ne? Warum machen wir das? Warum gehst du an einem Fluss entlang und guckst traurig? Warum laufe ich am Haus meiner Tante vorbei und sage, ja, da oben, ne, hat sie mich mit dem Kreuz gefickt? Sorry, ich benutze dieses Wort öfters und ganz bewusst, ihr Lieben, nicht, weil ich wütend bin, sondern weil ich sagen will, was da, ich kann auch sagen, penetriert. Das bedeutet, nee. Ne? Ist was anderes. Gut, okay. Nur das wollte ich nochmal klarstellen. Ne? Wie gesagt, ich habe das gemacht, weil ich dachte, naja, es dient der Sache. Ne? Also ich sehe mich ja als jemand, der, ich bin einer, dem es passiert. Das ist einer von ganz vielen. Ich habe die Möglichkeit, durch meine Position in der Branche in der Öffentlichkeit Arbeit zu machen und auch wirklich in diese Boulevardpresse zu kommen. Ich weiß nicht, ich habe mal Marco Schreil, sehr nett, der hatte mich eingeladen in seine Sendung. Das war auch sehr gut, fand ich. Das haben die auch super gemacht. Und da wusste ich nachmittags um 4, wen ich da erreiche. Und gesagt, ja, Kinder, ne, so sieht's aus. Ne? Da habe ich aber noch anders gesprochen. Und jetzt bin ich halt an dem Punkt, wo ich sage, nee, Vox Prominent, ne, das können wir beim nächsten Buch machen. Ich habe gerade ein lustiges Buch geschrieben über, wen ich alles getroffen habe in meinem Job und was da Schönes war. Ne? Man muss ja auch die schönen Sachen im Leben sehen. Und ich bin auch sehr dankbar dafür, dass was ich alles erlebt habe. Aber was das Thema Missbrauch betrifft, nein, keine Drohnenfahrten und bitte nicht am Fluss entlang traurig gucken. Ne? Brauchen wir nicht. Ne? Darum geht's hier nicht. Es geht hier um ganz klare Bezüge und wenn du Bilder willst, ne, dann geh woanders hin. Mache ich nicht mehr, bediene ich nicht. Weil ich auch dieses Muster nicht mehr bediene von Opfer. Und deswegen sage ich auch, ihr Lieben da draußen, ne, Ich rede ja jetzt nicht nur mit dir, sondern ich rede ja jetzt mit ganz vielen Leuten. Ich rede mit euch da draußen, ne? die ihr uns zuhört. Ne? Das ist so wichtig. Ihr seid keine Opfer. Ihr seid Überlebende. Wie behandelt ihr euch? Wie behandelt ihr auch eure Sprache? Ne? So nach dem Motto, ach nee, das kann ich nicht oder ich traue mich nicht oder so. Ihr dürft natürlich sagen, ich traue mich nicht. Aber ihr könnt auch sagen, ich kann das, weil ihr könnt das. Wenn ich das kann, könnt ihr das auch. Das dauert, das ist ein langer Prozess, der tut weh. Da braucht man Zeit, da braucht man Kraft, da braucht man einen guten Therapeuten, da braucht man jemanden, der einem den Rücken stützt manchmal. Da darf man viel weinen, da darf man viel schreien und so weiter und so fort. Ich sage mal Kinder, so alt bin ich ja noch nicht, ne? Ihr Lieben da draußen. Neulich habe ich auf den Deckel gekriegt, als ich gesagt habe, Kind zu einem 30-jährigen Mann. Fand der nicht so gut. War gar nicht so gemeint. Aber zurück. Ihr dürft bei euch bleiben. Ihr dürft das alles fühlen. Und ihr dürft eure Klappe aufmachen. Und ihr dürft anzeigen. Und ihr dürft heilen. Versagt euch das nicht. Ihr müsst nicht nach den Spielregeln spielen. Und ich weiß, wie schwer es euch gemacht wird. Ne? Ich nicht nur mit du, Sonja, du hast mir auch schon Sachen erzählt. Aber du bist ja betroffen, du hast ein Kind. Ich habe neulich mit einer Mutter gesprochen, die deren Sohn vom Vater missbraucht wurde, die jetzt durch diesen juristischen Prozess durchgeht in Deutschland mit, ja, du, ne, gut, okay, I rest my case. Ja, weißt du, ich wurde in Talkshows oft gefragt, ja, warum hast du denn nichts gesagt? Eine vollkommen für mich eine Frage, die ich gar nicht verstehe. Warum hast du nichts gesagt? Ich war 5. Ja, ich war 5.
I know.
Okay, und dazu kam, dass diese Frau gesagt hat, ich bringe dich um, wenn du es erzählst. Ein 5-jähriges Kind erzählt das nicht. Ein 5-jähriges Kind gibt Zeichen für diejenigen da draußen, die uns zuhören, die nicht betroffen sind. Es gibt Zeichen. Es gibt durchaus Merkmale, woran man erkennen kann, dass ein Kind eventuell sexuell missbraucht wurde. Und auf die sollte man hören.
Bitte erzähl die noch mal ganz konkret.
Ich gehe jetzt mal ganz kurz von meinem Beispiel aus. Das ist auch in meinem Buch, mache ich das auch so. Ich habe ein Kapitel und dann erzähle ich, was ist mir passiert und schlussfolgere daraus, wie es anderen gehen könnte und sage, guck dir das mal an. So. Also bei mir war das so persönlich, ich habe nicht mehr gegessen. Ich konnte mich nicht mehr anfassen lassen. Ich konnte keine Berührung ertragen. Ne? Ich habe mich zurückgezogen. Ich war so ein blonder Sonnenschein-Knirps, ne, mit braunen Augen. Also wenn ich heute so ein Foto von mir sehe, weißt du, dann denke ich, ach, was war das denn für ein süßer Knirps irgendwie, ne? So, ne? Kennst du auch selber, ne? Man sieht Fotos von sich als Kind und denkt, Himmel, ja. Arsch und Zwirn. Was ist denn das für ein, ja, so, was mir heute auch mit Kindern, es geht mir, ich liebe Kinder endlich. Ich konnte Kinder lange Zeit nicht so lieben, weil ich mich selber nicht geliebt habe. Als Kind ging ja nicht. Und jetzt in den letzten, sagen wir mal, 8, 9 Jahren, und auch extrem durch die Arbeit bemerke ich immer mehr, wenn ich ein Kind sehe, ne, mir geht sofort das Herz auf, ja, mir geht sofort
man will einfach nur schützen.
Danke. Und das ist das Nächste. Genau. Dann wollte ich sagen, dann kommt die Liebe, die ich ganz extrem fühle, und dann kommt sofort, ich muss dieses Kind schützen. Das ist sofort mein, ne? Ich meine, es gibt auch Leute, die mich fragen, ja, ne, also auch Reporter, würdest du auf den Spielplatz gehen? Hat mich meine Frau von der Morgenpost gefragt. Ne?
Oh, ich krieg die Krise. I'm sorry.
Aber, schön, dass du, nee, schön, dass ich dir das gar nicht erklären muss, was das. Manchmal gucken mich Leute an und sagen, was meinte die denn? Ich sag, die meinte, ob ich selber Täter würde, ob mich das. Und dann habe ich der gesagt, weißt du, was du mich da gerade fragst oder sie, ich weiß nicht, ob die gesiezt hat. Und dann guckte die mich ganz erschrocken an und sagte, so war das nicht gemeint. Da habe ich gesagt, doch, so war das gemeint. Doch, ne?
Doch. So war es gemeint. Gerade bei Männern. Wir Frauen haben da noch ein bisschen mehr Leeway, aber bei euch Männern ist das...
Ich liebe Kinder, ich möchte die schützen. Nein, es sexualisiert mich überhaupt nicht. Ein Kind sexualisiert mich überhaupt nicht. Ein Kind, wenn ich ein Kind sehe, möchte ich es in den Arm nehmen und schützen. Das ist mein, ja? Und fördern und lieben und weiterbringen und sagen, was bist du denn für ein Wunder? Ne? So, ne? Das meine ich ganz ernst. Was bist du für? Ich war jetzt vorgestern war ich bei einem Freund, der hat gerade eine Tochter, die ist 1,5. Dann kam die auf mich zu, ne? Und dann, ich habe ja einen Bart und ihr Papa hat kein Bart. Und dann tatschte die mir so ins Gesicht und guckte mich mit ihren Augen an und ich sagte so, ja, kennst du nicht, ne? Und die war fasziniert von meinem Mann und ich dachte so, ist das toll, ist das, was ist denn das für ein himmlisches Geschöpf? Also ich habe ja keine Kinder irgendwie, ne? Anyway, also nochmal zurück auf diese Zeichen. Das sind Zeichen, oder wenn ein Kind nach Hause kommt aus dem Kindergarten. Oder, ne, 75% von Missbrauch findet ja in der Kernfamilie statt. Was es ja so schwierig macht, darüber zu sprechen und es zu analysieren. Oder es nach außen zu bringen oder öffentlich zu machen, ne? So. Also natürlich, wenn das Kind von der Mutter oder vom Vater missbraucht wird, an wen geht es oder, ne, aber es gibt ja auch Großväter und Großmütter, die das machen. Ne? Also es ist so schwierig. Ne? Es ist so, aber man erkennt es schon daran. Ich glaube, wenn ein Kind sich zurückzieht, natürlich, wenn es blaue Flecken hat, natürlich, wenn es Probleme im Intimbereich hat, ne? wenn es Analverkehr erdulden muss, ne? Egal ob Junge oder Mädchen, das ist ja egal. Also Penetration, solche Geschichten. Ne? Da sollte man drauf achten. Aber es ist sich zurückziehen, das und depressiv werden und solche Geschichten. Das kann ein Zeichen sein und darauf sollte man achten. Also als ich Kind war, das ist ja nun schon 150 Jahre her, sagen wir mal Anfang der 70er Jahre des letzten Jahrhunderts, als das nun wirklich im vollen Maße ging. Dann bei mir war es so, meine Eltern haben mich in ein Kinderheim gesteckt, weil ich nicht gegessen habe. Ne? Ich bin katholisch erzogen worden, ab ins Kinderheim. Ne? Da lernt der Junge wieder essen. Und dann bin ich zu einem Psychiater geschickt worden und der, und da erinnere ich mich auch gut dran, der fragte mich, ach so, jetzt weiß ich noch, genau, ich bin in das Bett, meine Eltern sind abends viel weggegangen und ich habe mit meiner Schwester immer im Bett meiner Eltern geschlafen. Und das ist etwas, was ich noch nie öffentlich erzählt habe, fällt mir gerade ein, deswegen stocke ich gerade. Aber nee, ich finde es so wichtig, ehrlich zu sein. Und das ist auch in meinem Buch so, ich bin 100% ehrlich und ich möchte bitte nicht irgendwie um den heißen Brei drum reden. Und deswegen erzähle ich das jetzt auch. Ich habe, weil ich mit meiner Mutter sehr eng war vor dem Missbrauch, ich bin dann ins Bett gegangen und habe dann das Nachthemd meiner Mutter angezogen. Heute würde ich sagen, als Schutz, als Nähe. Weißt du, das Kind hat Nähe gesucht zu der Mutter, die es nicht mehr hatte. Vielleicht auch als Schutz, weil ich war ein Junge, meine Tante war an Jungs interessiert. Hatte ich das Nachthemd meiner Mutter an, war ich vielleicht kein Junge mehr? Weißt du, so wie denkt ein Kind, ne? Solche Geschichten, wenn du es psychologisch erklärst. Und da merkte ich, dass meine Mutter, also da hat die gedacht, jedes Mal, wenn sie nach Hause kam, der Junge hat das Nachthemd an. Ne? da stimmt was nicht. Ne, das war so ein Zeichen irgendwie. Ne? Dann haben die mich, ne, so,
du
ja,
bist
sowieso, du bist das Problem, ja. Kein anderer. Ja. Du, ne? Mein Vater hat mir mit 40 noch gesagt, das stimmt nicht. Du machst Theater, du bist das Problem, obwohl er von der gleichen Frau missbraucht wurde. So, und dann haben die mich zum Psychiater geschickt. Ich werde das nie, ich habe es auch immer in Katharsis beschrieben, in der Bochumer Uniklinik. Und dann bin ich zu diesem Psychiater und da war ein brauner Velourteppich. Ne? Also die Bilder sind mir vollkommen klar und bewusst. Und der hat mich gefragt, weil meine Mutter immer ständig erzählt hat, der Junge zieht mein Nachthemd an, fragen Sie doch mal, was da nicht stimmt. Dann hat er mich gefragt, hast du Spaß daran? Hast du Spaß daran? Von einem Psychiater. Ob ich Spaß daran hätte, also weiß ich nicht, ich war 8. Nach dem Motto, holst du einen runter, wenn du nachts mit deiner Mutter anziehst oder was. Nochmal, ganz klare Sprache, ne? Also was, so, ne? Genau, also, darum ging es.
Richtig.
Hast du Spaß daran, ne? Sexualisiert dich das? Ich war 8. Nein. Und ich weiß, meine Reaktion war, wie so oft dann davor und danach, ich habe einfach mich total zurückgezogen, ne? Ich habe auch nicht mehr gesprochen. Ich wollte auch, ne? Das ging so, bis der Missbrauch aufhörte mit 12, ne? Irgendwie. Und dann musste ich mir immer anhören von meinem Vater, du bist schuld an allem, du ziehst dich zurück und so weiter und so fort. Ne? Also das, was viele Betroffene kennen. So, ich komme von Hölzchen auf Stöckchen, macht aber nichts, weil das alles Teil dieser Geschichte ist. Jetzt habe ich auch die Nachthemd-Geschichte mal erzählt. Aber ihr merkt, du merkst und ihr merkt, es ist so wichtig. Das habe ich beim Schreiben dieses Buches gemerkt. Und ich erwähne das Buch jetzt nicht, damit ihr alle losgeht und es kauft. Es geht nicht um den Verkauf. Es geht darum, dass, das wurde mir auch vorgeworfen. Es geht darum, dass ich mit diesem Buch versuche, einen Weg zu zeigen, wie man damit umgeht. Nicht nur als Betroffener, sondern auch als der Betroffener. Und da habe ich beim Schreiben gemerkt, dass ich mich nicht selber bescheißen kann oder betuppen kann, wie man im Ruhrpott sagt. Ja, ich muss 100% ehrlich mit mir sein. Und das ist etwas ganz Wichtiges für jeden, der sich damit beschäftigt. Ne, das ist so, wenn du zum Sport gehst und eine Übung machst und dann irgendwie die Brust und dann macht der ganze Rücken mit, ne, weil der Körper sich einen Ausweg sucht. Ne? Oder du spritzt dir Botox in die Stirn, kommt die Falte rechts wieder raus. Ja, wurscht. Also, ja, ist so. Und das ist genau das Gleiche mit der Ehrlichkeit. Ehrlichkeit ist ein einsames Wort, hat Marianne Rosenberg mal gesungen. Recht hat sie. Weil Ehrlichkeit mit sich selbst, was diesen Missbrauch betrifft und den Umgang damit. Und glaubt mir bitte, ich weiß, obwohl ich ab und zu scherze, sehr wohl, wie unglaublich schwierig das ist. Überhaupt sich dem zu stellen, weiterzumachen und so und diesen Weg zu gehen. Und ich kann euch sagen, es klappt. Es geht. Ich habe mich, geheilt. Und das habe ich aufgeschrieben, wie das für mich funktioniert hat. Und vielleicht funktioniert es für andere. Und es geht um Ehrlichkeit mit sich selbst, damit man sich nicht selber betuppt, weil kommt sowieso irgendwo wieder raus. Ne? Also man kann sich nicht selber belügen. Ne? Das kannst du machen, aber das nützt nichts. Das bringt einfach nichts in the end. Ne? Und du musst immer wieder dich hinterfragen. Ne? Ich habe diese Woche jetzt sehr viel mit dem Thema wieder, ich hatte so ein paar Monate mit dem Thema Ruhe gemacht, ne, und habe jetzt diese Woche ein bisschen Fernsehen und ein bisschen Podcast und ein Interview und eine Lesung. Also diese Woche ist Missbrauch das Thema, ne, und natürlich beschäftigt mich das dann extremer und auch mein Unterbewusstsein. Und heute Nacht hatte ich einen Albtraum, ne, und wachte dann auf. Und aus diesem Albtraum, ich wache dann aus Albträumen auf, das habe ich mir antrainiert, das geht auch. Und dann habe ich gesagt, nee, brauche ich nicht. Aber ich überlegt, okay, was bedeutet das? Gut, 10 Minuten analysiert, wunderbar. Und dann schweift, dann fing das Kopfkino an, das kennst du wahrscheinlich auch. Und dann fing das Kopfkino an. Und dann bin ich aufgewacht und habe dann so eine Viertelstunde oder 20 Minuten darüber nachgedacht, aber nicht über mich, sondern über alle anderen. Und dann bin ich bei den anderen geblieben in meinen Überlegungen. Und dann konnte ich nicht wieder einschlafen. Und dann habe ich aber, ich habe ja ein Buch geschrieben, das funktioniert. Und bin dann habe mich daran erinnert, dass ich bei mir bleibe. Ganz wichtig, bleib bei dir. Ne? In was Gefühle betrifft. Und dann bin ich bei mir geblieben, habe gedacht, und was macht das mit dir? Und dann kam nach 3 Minuten die Erkenntnis und 2 Minuten später bin ich wieder eingeschlafen. Also bei dir bleiben, ne? Dich, in Amerika sagt man to take yourself seriously. Also nimm dich ernst, nimm deine Gefühle ernst. Schieb das nicht weg, bleib bei dir, klag an, sei wütend, erlaube dir Dinge. Das ist ganz, ganz wichtig für alle, die diesen Weg jetzt erst anfangen. Ne? Und nochmal, das geht nicht in 6 Monaten. Ich weiß noch, als ich das erste Mal Therapie machte, bin ich irgendwie zu meiner Therapeutin gegangen und dachte, naja, da gehe ich jetzt 6 Monate hin oder vielleicht auch ein Jahr.
Süß.
Und dann, gut, ne? Dann weiß ich ja alles, ne? Und dann passt das schon, ne? So. Ja, nee, so läuft das nicht. Das ist genauso ein Trugschluss oder so eine Hoffnung vielleicht, die wir haben, wenn wir uns in Therapie begeben. Das dauert länger. Psychische Prozesse dauern einfach länger. Man muss sie erkennen, da muss man sie verarbeiten und da muss man vielleicht sich selber ändern und umstrukturieren. Und es dauert einfach, das geht nicht so schnell. Therapie ist ein langer Prozess und diese Heilung ist ein langer Prozess. Das geht nicht von heute auf morgen, ihr Lieben. Es geht einfach nicht, ne? Und das bringt mich zu einem anderen wichtigen Thema, was ich wichtig finde, Psychopharmaka. Das würde ich auch ganz, ganz gern kurz noch ansprechen. Es gibt natürlich Fälle und nochmal, wenn ich meinen Fall hier beschreibe, ne, ich habe die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen und jeder Fall sieht anders aus. Also was ich hier sage, gilt für mich und ich rate dir nur da draußen, hör dir das an, guck dir das an, vielleicht funktioniert was für dich. Ne? Und Psychopharmaka finde ich ein bisschen bedenklich. Ich lebe ja in Amerika schon 3 Jahrzehnte, die meiste Zeit. Und da gehst du zum Arzt, da kriegst du alles verschrieben. Ne? Also geht's dir gut, kriegst eine Pille, geht's dir schlecht, geht's eine Pille. Wenn es dir dann wieder schlecht gehen soll, dann kriegst du noch eine Pille. Und also es gibt für alles Pillen. So, ne? So. Und ich habe nie Psychopharmaka genommen, weil ich ich glaube, es ist wichtiger, ich finde es wichtig zu erkennen und zu fühlen und diesen Weg zu gehen, des noch einmal Durchgehens, um für sich zu erfahren, was da passiert. Das hört sich jetzt schlimmer, als es ist. Der Grund, der Ursprung ist so wichtig, glaube ich. Wenn wir hingucken und erkennen, zum Beispiel, warum wir als Erwachsene oder Jugendliche anfangen zu kiffen oder Drogen zu nehmen uns nicht gut zu behandeln, um Dinge zu verdrängen, weil wir diese Gefühle nicht aushalten. Also ich habe zum Beispiel in den 90er Jahren Drogen genommen, selber, weil das für mich ein Weg war, Sexualität zu erleben. Ne? So, das finde ich auch wichtig zu sagen, dass das so war. Ich schäme mich auch nicht dafür, das war halt so und Scham ist sowieso, Scham und schuldig zu fühlen, das ist genau wie Eifersucht, ein überflüssiges Gefühl, da tut man sich nur selber weh, finde ich. Und dann habe ich aber herausgefunden und gedacht, okay, warum, was ist mit Drogen und Missbrauch und wo ist die Connection und wo ist der Ursprung? Und das habe ich herausgefunden und als ich gedacht habe, okay, jetzt weiß ich genau, warum ich das genommen habe. Ne? Heißt aber nicht, dass das gleich dann alles weg war und ne, der keinen Suchtdruck mehr hatte und nichts. Aber ich habe da auch Schritte aufgezeigt, wie man damit umgehen kann. Und es gibt nochmal, das habe ich schon heute gesagt, ihr könnt heilen, ne? Ihr könnt heilen. Es geht. Trust me. Es gibt einen Weg, ne? Es hört nie auf. Missbrauch ist ein Lebensthema. Darüber müssen wir nicht sprechen, dass es immer wieder vorkommt.
Ich wollte das gerade sagen. Ich finde es schön, dass du das reingeworfen hast, weil du sprichst auf der einen Seite von Heilung und auf der anderen Seite zeigst du aber auf, es bleibt immer ein Thema. Und wenn du dann so erzählst, ja, Albtraum gehabt, wieder mich erinnern müssen, das ist ein Prozess, der bleibt. Und ich kann das wirklich, I second that. Man kann sagen, im Großen und Ganzen habe ich das für mich verarbeitet und bin wirklich bei mir. Und trotzdem kann es immer wieder diese kleinen Einbrüche geben, wo ich mich selber an der Hand nehmen muss.
Missbrauch ist ein Lebensthema, ganz wichtig. Es kommt immer wieder, aber du kannst lernen, mit diesen in Anführungszeichen Rückfällen oder Gefühlen umzugehen und dann nicht in die alten Strukturen zu verfallen, sondern sagen, nein, ich entscheide mich dafür, anders damit umzugehen, weil ich die Erkenntnis gewonnen habe. Und das ist so wichtig. Ne? Klar, ich sehe auch manchmal, es passiert irgendwas, ich werde getriggert, ne, durch irgendwas, ein Song oder was, ne, so, und ich sitze da ich bin Löwe und ich bin ein total emotionaler Mensch und dann
merkt man gar nicht.
Überhaupt nicht. Dann heule ich Rotz und Wasser für ein paar Minuten, empfinde das als sehr bereinigend für mich. Ich weine, ich will nicht sagen, ich weine gerne, aber ich finde Weinen wichtig.
Weinen ist, ne, super wichtig.
Ich auch,
yes.
Ja, und dann bin ich traurig und dann habe ich Mitleid mit mir, dann leide ich mit mir, Punkt. Ich fühle mit mir und dann sage ich, okay, ne, weil Gefühle, noch ganz wichtiger Punkt, viele Menschen haben so viel Angst vor diesen Gefühlen. Mein Spruch ist, Gefühle sind mächtig, aber nicht übermächtig. Gefühle sind wie Kinder, die kommen, die zuppeln dir so lange am Rock rum oder an der Hose, ne, bis du denen guckst und sagst, was ist los? Was willst du denn, ne? So. Und dann sagen die, weiß ich nicht, will ein Eis oder die Welt ist rund oder warum pinkeln Männer im Stehen? Ich habe keine Ahnung, was die fragen. So. Ja. Und dein Gefühl möchte gehört werden. Ja, hör dem doch zu. Und wenn das Gefühl sagt, oh, das ist mir alles zu viel. Ach, ich bin einsam. Ach, ich bin traurig. Ach, ich könnte nur heulen. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Dann sag, ja, ich höre dich. Es gibt einen Weg. Atme durch. Akzeptiere dieses Gefühl. Das ist wichtig. Weil nochmal, wenn du es wegdrängst, ja, du kannst dir die Falten irgendwo anders hin quetschen, kommen sowieso wieder raus. Oder ein Korsett anziehen, ja, geht der ganze Speck nach oben oder nach unten. Ja, das ist mit Gefühl ganz genauso.
Oh, ich liebe dieses Bild. Ja. Michael, es ist jetzt schon die längste Kinderschutz-Podcast-Folge, die wir jemals hatten. Und ich könnte mit dir auch noch 3 Stunden weiterreden. Aber wir müssen an der Stelle tatsächlich...
Ich möchte nur ganz kurz noch sagen, wenn ihr ein bisschen mehr wissen wollt zu dem Thema, ich weiß ja nicht, wann diese Folge ausgestrahlt wird, ich habe eine Website, michaelreh-autor.de. Da geht es natürlich um meine anderen Bücher auch, aber es geht hauptsächlich zu 60-70% um das Thema Missbrauch, sexualisierte Gewalt. Da gibt es Podcasts, da wird auch dieser Podcast hoffentlich drauf erscheinen. Da gibt es Interviews, da gibt es Richtlinien, da gibt es Geschichten. Ich mache das, ich sehe es als meine Aufgabe zu helfen. Ich möchte helfen. Das ist mir mein innerstes Bedürfnis mit dieser Geschichte. Ich möchte das, was ich erlebt habe, euch erzählen und sagen, so bin ich da rausgekommen. Vielleicht gibt's irgendwo einen Punkt, wo ihr sagt, oh Mann, ja, guck mal da, ne? Das ist eine Idee, vielleicht kann ich damit was machen. Darum geht's mir bei dieser Geschichte. Also, und auf michaelreh-autor.de, da sind noch ein paar andere Geschichten. Vielleicht ist da was bei euch hilft. Ich weiß, wir müssen jetzt Schluss machen. Schade, schade, schade. Und wenn du in Amerika in der Sendung sagst, I love you all, ne, so, sag mal, I love you all, ne, oh, I love you all. Ich kenne euch nicht da draußen, aber ich fühle euch komischerweise im Moment sehr und ich bin bei, ne, die Sonja und ich, wir kennen uns ja auch noch nicht, aber trotzdem ist da eine Verbundenheit da. Überlebende ist so wichtig. Wir sind verbunden miteinander. Und bitte, wir sollten uns gegenseitig stärken und uns gegenseitig metaphorisch unter die Arme greifen. Und das versuche ich mit meiner Arbeit. Und deswegen vielen Dank, dass ich hier ein bisschen erzählen durfte mit dir. Und ich hoffe, dass der ein oder andere irgendwas mitnimmt aus diesem Gespräch. Ne?
Und ich möchte an der Stelle jetzt auch nochmal sagen, als meine Aufarbeitung angefangen hat vor 15 Jahren, ich hätte dieses Buch, die 9 Gebote, so dringend gebraucht, weil ich musste mir jede dieser Erlaubnisse mich ganz mühsam selbst für mich erkämpfen auf meinem Weg. Und wenn aber ich dieses Buch schon gehabt hätte und gelesen hätte, Mensch, da ist ja schon mal jemand diesen Weg gegangen. Deswegen, wenn ihr betroffen seid von Missbrauch oder Leute kennt, und ihr kennt alle Leute, die von Missbrauch betroffen sind, dann empfehlt ihnen tatsächlich dieses Buch. Das mache ich selten, aber das ist so nahbar, so echt, so authentisch. Es ist auch herzzerreißend und es kommt einem auch die Galle hoch, aber das muss sein. The only way out is through. Und deswegen, ja, ganz große Empfehlung.
99 Sekunden für den Kinderschutz. Was muss sich ändern?
Dass dieses Thema enttabuisiert wird, dass wir darüber sprechen, dass es den Kindern leichter gemacht wird, weil es geht um Kinderschutz, wir wollen Kinder schützen, dass es den Kindern leichter gemacht wird, darüber zu sprechen und den Erwachsenen, die missbraucht wurden und die Überlebende sind, dass wir uns trauen und dass wir die Möglichkeit haben, darüber zu sprechen. Und das hat ganz viel damit zu tun, dass wir über dieses Thema aufklären, dass wir ganz klar darüber reden, dass die Wissenschaft und die Politik sich ändert. Seit 3 Jahren ist es kein Vergehen mehr, sondern endlich ein Verbrechen, wo ich immer noch wieder mal im Strahl kotze, dass das ein Vergehen war. Ja, jetzt mal, tickt ihr alle noch ganz richtig, ne? Also es ist unfassbar. Es gibt viele Punkte da, aber wenn ich sage enttabuisieren, da meine ich nicht, dass es erlaubt wird, mit Kindern Sex zu haben, sondern wir müssen in unseren Köpfen dieses Thema enttabuisieren, damit wir darüber sprechen. Und ja, es ist unangenehm, nochmal, weil es ans Innerste geht. Und dann möchte ich noch ganz kurz sagen, ich freue mich sehr, dass das mit meinem Buch bei dir so angekommen ist, weil genau aus diesem Grund habe ich es geschrieben. Weil ich dachte, hätte ich vor 30 Jahren so ein Buch gelesen, hätte es mir geholfen. Also dann ist ja genau das passiert, warum ich es geschrieben habe. Also vielen Dank. Mission Possible.
Ja, liebe ZuhörerInnen, das war eine krasse Folge. Ich hoffe, dass wir die ein oder andere Schublade nochmal öffnen konnten. Und danke, dass Sie hingehört haben.
Das war der Kinderschutz-Podcast der Deutschen Kinderschutzstiftung Hänsel und Gretel mit Sonja Hauert. Damit wir alle besser hinhören und mehr verstehen. Wollen Sie mehr hinhören? Dann abonnieren Sie unseren Kinderschutz-Podcast überall da, wo es Podcasts gibt. Und unter kinderschutz-podcast.de.